Hallo Alex.
Hallo Theresa.
Ich bin ganz traurig und so führungslos.
Ui, wieso denn?
Wir haben keinen Bundespräsidenten.
Oh Gott, der ist in der Demokratischen Republik da.
Ja, leider, man muss wahrscheinlich irgendwie nur akzeptieren, was der Verfassungsgerichtshof so entschieden hat, aber
vielleicht sollte man es auch verstehen, wieso das alles so demokratisch abgelaufen ist jetzt. Und genau deswegen, glaube ich, reden wir heute mal über das Thema Demokratie. Und was Österreich so für eine Regierungsform hat und so weiter. Und zudem begrüßen wir euch, liebe Hörer.
Hallo.
Hallo.
Meine traurige Theresa spricht zu euch, die Angst hat vor dem erneuten Wahlkampf.
Genau. Und ja, nach der etwas längeren Pause, ja, wo man ein bisschen mal verdauen hat müssen, was da jetzt alles passiert ist in der ganzen Welt und vor allem auch in Österreich, begrüßen wir euch wieder. Und diesmal aber mit einem bisschen Theoriethema unter Anführungszeichen. Wir hoffen nicht,
dass es gleich abschalten.
Genau, also ich hoffe, es wird nicht zu trocken, sondern einfach mal ein bisschen zu verstehen, was, ja, was Demokratie so ist und woher das kommt und so weiter. Ja, da wünschen wir euch jetzt mal viel Spaß und uns auch.
Gleich einleitend, wir haben ganz viel Recherchearbeit jetzt auch geleistet, ein bisschen. Aber
du vor allem, ja.
Und versuchen das Ganze jetzt in unseren Worten zu erklären.
Genau. Und auch gleichzeitig zu verstehen. Also nehmt es uns nicht übel, wenn wir einige Sachen vielleicht auch nicht ganz richtig sagen, aber wir probieren einfach diesen Prozess und die Staatsform ein bisschen zu verstehen und auch im Alltag zu verstehen. Ja. Also ja, lassen wir uns treiben.
Sollten Verfassungsrichter unter unseren Hörern sein, bitte bei uns melden.
Ja, Feedback, jederzeit.
Jederzeit. Wir Fehler
machen. Wir bauen voll bewusst Fehler ein, damit wir ein Feedback kriegen. Schon wieder voraus, danke an den Marco und die Anni. Ja, wir haben Hörer, die sich auch bei uns melden.
Ja.
Sehr schön.
Das freut uns.
Das freut uns sehr.
Okay, starten wir. Und starten wir ganz, ganz lange Zeit.
Oh ja,
graue Vorzeit. Vor ganz langer Zeit. Da war ein Mann, der hat Aristoteles geheißen, der in meiner Vorstellung auch immer so einen langen grauen Bart hat.
Ja, das haben die alle gehabt.
Grübelnd den ganzen Tag da gesessen.
Weiße Kutten und weiße Bärte haben die alle gehabt.
Das ist meine Vorstellung griechischer Philosophen.
Genau.
Und Aristoteles hat sich ganz viel neben anderen Themen auch mit Staatstheorie und Staatsformen beschäftigt. Und er hat einen Begriff geprägt, der noch heute in aller Munde ist, der eben jetzt gerade auch bei diesem Verfassungsgerichtsurteil auch sehr viel angesprochen worden ist, das ist die Demokratie.
Genau, ja. Jeder nennt das Wort, aber kaum jemand weiß, woher es kommt und was es heißt.
Kommen tut es eben aus dem Griechischen.
Das ist jetzt wenig verwundert.
Ja. Immer Griechisch oder Latein. Ja, manchmal nur Französisch, aber Griechisch und Latein ist schon ganz gut. Demos ist das Staatsvolk. Und Grätia, Entschuldigung an alle, die altgriechisch sprechen, ich habe keine Ahnung
von Aussprache. Liebe Herr Töchterle, wenn Sie uns zuhören.
Genau. Als Tirolerin, Grazia, ist die Herrschaft. Damit ist also die Demokratie die Herrschaft des Volkes. Und man möchte meinen, Aristoteles hätte die Demokratie für etwas Gutes befunden, hat er aber nicht.
Aha.
Er hat immer bei allen drei Staatsformen, also er hat über Staatsformen gesprochen, die entweder von einem wo einer der Herrscher ist quasi, das ist also die Monarchie oder die Tyrannei.
Genau.
So. Dann für einen wenigen, das ist die Aristokratie oder Oligarchie.
Genau, also das, was in Russland
herrscht. Genau. Und dann gibt es noch die Herrschaft der vielen.
Und da gibt es auch wieder.
Da gibt es auch wieder das Gute quasi und das Schlechte.
Ja.
Und das Gute war die Politik und das Schlechte die Demokratie.
Okay, also im Prinzip umdrehend, wie wir es heute sehen. Wir sehen heute Demokratie als gut und Politik im Prinzip als schlecht an.
Ganz genau.
Das sind umgedrehte Griechen sozusagen. Wunderbar.
Und warum hat es für schlecht, aber nicht die ideale Staatsform gehalten? Weil er gesagt hat, Demokratie, das ist die Herrschaft des Volkes und das war ja damals im Stadtstaat Athen, war das die Herrschaft der freien männlichen Bürger.
Genau. Da war noch alles in Ordnung.
Da war noch alles super lässig. Ja, die Grünen haben aufgeschrien, natürlich, weil überhaupt kein Gendern da war. Aber
ja, gut, okay. Wobei in Griechenland wenig grün ist, generell, aus der Olivenbäume.
Und damals waren es eben diese freien männlichen Staat- oder Stadtbürger eigentlich, in Athen ja natürlich. Und da hat Aristoteles gesagt, okay, das ist schon nochmal gut, wenn nicht nur einer herrscht, aber das sind ja dann vielleicht nicht immer die klügsten oder vernünftigsten, moralischsten Köpfe und damit Entscheidungen. Und daher wäre es besser, die sogenannte Politie anzuwenden, wo er sagt, das wäre zwar dann auch, die Basis wäre auch das Volk quasi, auch die freien männlichen Staatsbürger wieder, die würden aber Oligarchen wählen, so Beamte dann in dem Fall, die den Staat dann verwalten. Weil er sagt, somit wären dann die besten Köpfe im jeweiligen Fach, also ob das dann Sport ist oder ob es
ist. Also Sportler im Sportministerium,
und
Mediziner im Gesundheitsministerium.
Ganz genau so.
Technokratie, wie man es heute
so sagt. Das wäre also das, was Aristoteles für die beste Staatsform gehalten hätte. Aber sicherlich, die zweitbeste Alternative sozusagen ist die Demokratie.
Okay, wo der Pöbel dann mitreden darf.
Ja.
Und im Prinzip ja auch Oligarchen irgendwo wählt. Aber halt von einer größeren Basis aus. Das ist im Prinzip da der Unterschied mittlerweile.
Ganz genau.
Und dass die Beamten eigentlich gar nicht mehr gewählt werden mittlerweile.
Nein, die werden nicht mehr gewählt, sondern die...
Die vererben teilweise über ihre Posten weiter.
Genau. Und ihre Titel.
Genau.
Die Hofräte.
Genau.
Studienräte und so weiter. Genau. Das ist also dieser Begriff Demokratie, den gibt es eben schon sehr, sehr lange. Hat auch das Verständnis von Demokratie hat sich immer wieder gewandelt. Was immer gleich geblieben ist, ist so, dass es eben die Herrschaft von vielen ist. Es gibt dann zu unterscheiden noch die direkte und indirekte Demokratie. In Österreich
haben wir auch, das haben wir oft jetzt. Ja, das, also wir haben direkte, klarerweise, direkte Demokratie und die indirekte wird immer mehr gefordert. Ja, also das Volk soll wieder mitreden. Also das
Umgekehrt, Pöbel. Wir haben die indirekte.
Ja, ja, genau. Danke, ich habe schon mitgedacht. Ne? Sehr gut. Genau.
Genau so, wie es in der Schweiz zum Beispiel genau, ist.
Direkt.
Die das ja schon immer leben. Also seit die Schweiz, dieser helvetische Bund gegründet wurde, gibt es immer schon Volksbefragungen, Volksabstimmungen. Also
genau, ist einfach aus der Geschichte gewachsen in der Schweiz. Deswegen ist auch dieser Vergleich, den so manche Parteien immer wieder bringen, den Vergleich, wir wollen wie die Schweiz sein, das geht halt nicht so leicht und schon gar nicht punktuell. Ja, wir wollen jetzt Volksabstimmungen machen, aber das gesamt andere System, wie es die Schweiz eben hat und auch eben aus hunderten Jahren gewachsen ist, aus ihren Kantonen und so weiter, wie die halt zusammengewachsen sind, wollen wir nicht haben und es geht halt nicht. Also man kann die Teile aus dem System rausnehmen und auch nicht hier und sofort einführen, sondern es muss wirklich gewachsen, in die Gesellschaft gewachsen sein. Und deswegen finde ich immer dieses Heranziehen von der Schweiz als super Vorbild irgendwie, ja, ist einfach
ganz, populistisch ganz wieder schwierig, mal, ne? Ja.
Ganz genau. Wirklich. So einfach.
Und auch gerade finde ich, man sieht jetzt dann wieder bei Brexit zum Beispiel, was passiert,
wenn man genau,
die direkte Demokratie
es
dann
gibt, auf sich... Es gibt sicher Punkte, wo die direkte Demokratie gut eingesetzt werden kann und auch mehr als bisher, wie es auch immer heißt. Es sind lokale Entscheidungen, ja, was mich direkt betrifft als Bürger, so in Gemeinden oder so, das ist okay. Mhm. Ja, da ist wohl, weil da die Leute direkt dabei sind, da müssen sie nicht mehr Politik Interesse haben und gebildeter sein und irgendwas einen Durchblick haben für größere Probleme und für zukünftige Auswirkungen davon, sondern alles, was im Kleinen passiert, da kann man wirklich die Leute fragen. Aber wenn es um Entscheidungen geht, die die nächsten 10, 20 Jahre betrifft, beziehungsweise auch Minderheiten betrifft, da ist es natürlich ganz problematisch, dass Minderheitenrechte können nur eingehalten werden, indem es eigentlich nicht direkt demokratisch passiert. Weil dann würde immer die Mehrheit die Minderheit wegstimmen und dann hätte man kein Minderheitsrecht mehr. Also es ist alles nicht so einfach mit der direkten Demokratie, wie sich das so die FPÖ hauptsächlich wünscht. Ja.
Und weil wir das auch nicht so gut können mit der direkten Demokratie, haben wir eben eine indirekte Demokratie. Das heißt, wir haben ein Parlament, wir haben eine Regierung. Und was zu dieser indirekten Demokratie auch dazu zählt, sind zum Beispiel die Sozialpartner. Oder auch Gemeindebund, Städtebünde, das zählt auch zu dieser indirekten Demokratie
dann
oder
alles, so. Das ja, aus Wahlen irgendwo zwar zusammengefasst wird, aber dann die Entscheidung selber trifft und nicht wieder gefragt.
Ganz genau.
So, da haben wir einige Institutionen diesbezüglich.
Was dann auch immer ist in jeder Demokratie, ist das diese Gleichheit eben, dass das Wahlrecht für alle Staatsbürger gilt.
Aber die Betonung auf Staatsbürger.
Staatsbürger.
Da ist natürlich die Frage, was ist jetzt ein Staatsbürger? Ist das jemand, der die Nationalität quasi hat, der wirklich eingebürgert ist sozusagen? Also nicht lebende Leute, also nur weil sie da leben, die Leute, sondern wirklich Staatsbürger.
Okay. Es gibt einige wenige Wahlen, bei denen auch EU-Ausländer zum Beispiel mitmachen. Das war in Wien bei der Wienwahl, die haben da mitmachen dürfen. Beziehungsweise ist zum Beispiel in Niederösterreich so, dass bei Landtagswahlen nicht nur Niederösterreicher wählen dürfen, sondern auch Leute, die den Zweitwohnsitz in Niederösterreich haben. Also ich war damals wahlberechtigt, dass ich in Niederösterreich studiert habe.
Das war auch so die Problematik, glaube ich, haben wir auch kurz in einer Folge mal angesprochen, wo sie quasi Häuser gefüllt haben mit Leuten, mit 200 Leuten, wo nur 10 reinpassen, keine Ahnung, damit eben mehr wählen quasi für den, was, Gemeinderat, ich weiß es nicht mehr, Landtag.
Nein, es war Landtag, in Niederösterreich.
Ja, genau, das war das.
Ja, seltsam, dass das da passieren kann.
Nee, nicht sowas.
Das gilt dann auch immer das Mehrheitsprinzip. Und damit einhergehend mit diesem Mehrheitsprinzip auch, dass die Mehrheit das Ergebnis einer Wahl
anerkennt.
Auch dann die Minderheit in dem Fall. So wie jetzt bei der Bundespräsidentenwahl. Okay, ist jetzt angefochten worden, aber theoretisch. Der eine Kandidat hat zwar nur 30.000 Stimmen mehr, trotzdem haben auch die anderen 50% zu akzeptieren, dass er der gewählte Volksvertreter
ist. Genau, und das ist auch das, was zum Beispiel beim Brexit, ja, die Entscheidung wollen, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Engländer nicht, und Europäer natürlich nicht. Aber es bringt jetzt auch der Demokratie genau das Gegenteil von dem, was man will, ja, dass die Leute Vertrauen in Demokratie haben, wenn man jetzt einfach so lange abstimmt, bis vielleicht die wirkliche Mehrheit, die es im Land gibt, ja, die halt nicht wählen gegangen sind, Erfolg haben. Ja. Also man muss es einfach akzeptieren. Und deswegen ist es dahingehend auch gut, dass die Engländer zum Beispiel sagen, oder die Briten, dass sie eben, ja, nein, es ist abstimmt, es ist erledigt, sie werden austreten. Das ist einfach konsequent und als andere würde die Demokratie aushöhlen und deswegen ist das richtig. Und genauso ist es eben das mit der Anfechtung der Bundespräsidentenwahl in Österreich. Ja, das ist jetzt angefochten worden, aus Gründen, ja. Ich meine, sie haben sicher andere Gründe im Kopf gehabt, ja, warum sie es angefochten haben. Die haben Manipulationen und alles, was im Raum steht, davon reden sie nach wie vor, obwohl es keinerlei Hinsicht nachgewiesen ist und auch die Fristen schon lange vorbei sind, sie dürfen gar nicht mehr klagen. Aber trotzdem ist es jetzt eben aufgearbeitet worden vom Verfassungsgerichtshof und der hat entschieden und das muss man jetzt akzeptieren. Ja. Und aus meiner Sicht, die Gründe sind klar, du musst das jetzt wiederholen, ja, selbst wenn es keinerlei Änderungen gegeben hätte, aber die theoretische Möglichkeit eben war da und um eben das Vertrauen der Leute in die Demokratie zu bewahren, musst du das jetzt neu wählen lassen. Das glaube ich, ist eine richtige Entscheidung, auch wenn es nicht in meinem Sinne ist, weil der Wahlkampf wird sicher wieder lustig, was jetzt bevorsteht und wir hätten eigentlich schon genug gehabt, aber im Sinne der Demokratie ist das durchaus richtig. Ja.
Ganz genau. Wie du sagst, man muss nicht unbedingt hinter dem stehen, was da entschieden wurde, aber okay, man muss es akzeptieren.
Genau, weil in erster Linie sind wir Demokraten und in der nächsten Linie haben wir dann eine Präferenz für Parteien.
Ganz
also
genau.
Da fallen wir wirklich Druck auf die Basis der Demokratie, also muss man es akzeptieren.
Muss damit leben.
Ich habe zwar geschrien und geweint und alles, nein, aber akzeptieren.
Jetzt ist so. Und noch dazu haben wir dann noch einen Podcast, den wir mehr machen können.
Ja, Gott sei Dank,
sonst werden uns
die Themen ja auf jeden Fall ausgegangen.
Das heißt also, egal welche Mehrheit dann war, alle haben diese Entscheidungen zu akzeptieren und haben damit zu leben. Genau. Die Entscheidungen, bei denen alle Staatsbürger also mitmachen dürfen, das sind die Wahlen, sind aber auch Volksabstimmungen zum Beispiel, Volksbefragungen, die sind immer gleich. Das bedeutet, jeder hat eine Stimme und keine Stimme zählt mehr oder weniger, eine Stimme zählt nur 0,5 oder an der andere 1,2, sondern jede die gleiche Stimme.
Genau, also jeder ist gleich viel wert, auch wenn das in der gelebten Realität natürlich ein bisschen anders ist oft, aber in der Politik an sich soll es so sein. Also bei der Wahl ist es dann wirklich so. Im Alltag nicht oft. Also da gibt es Gleiche und Gleichere. Ja, die Grasser zum Beispiel, gerade in den Medien ist, ja, Prozess, der jetzt wahrscheinlich ja wirklich kommt. Ja, das schaut sehr gut aus. Ja, ist auch gut für die Demokratie, dass das einmal irgendwann einmal zumindest aufgearbeitet wird. Auch wenn ihm wahrscheinlich nichts passieren wird, weil er einfach zu allglatt ist. Ja. Aber auch da sieht man, es sollte keine Gleicheren geben. Also es ist wirklich jede Stimme eine Stimme ein Wert.
Genau, sozusagen. Und egal, ob man das Kreuz mit einem Bleistift oder einem Filzstift macht,
sie zählt ja, das immer weiß gleich. Ich nicht, der Bleistift ich wert, das darf nicht zählen.
Ja, das stimmt, Bleistift eher.
Aber ja,
Feinliner.
Keine Gleichheit und Schreibgerät.
Genau, also sie ist gleich, die Wahl, sie ist frei. Das heißt, mir kann niemand befehlen, wem ich die Stimme gebe. Mhm. Anders wie es ja eben in Tyrannei passiert, mhm, wo ja dann auch immer Wahlen gespielt werden quasi. Mit 99% aber, dann, genau. Ja. Die sind einfach sehr beliebt, die Staatsoberhäupter. Ja, wirklich, sie sind so toll und so nett zu ihren Untergebenen.
Bei Erdogan gerade aktuell, ne, wie beliebt man ist, so, wenn er ein Putsch leider knapp daneben gegangen ist. Leider oder Gott sei Dank, da kann man auch drüber streiten, sind wir auch im Demokratieverständnis drin. Ja, wenn wir gerade dabei sind, weil es gerade so aktuell ist.
Ja.
Der Putsch an sich, dass man Erdogan putscht, ja, da bin ich ja eigentlich total pro. Mhm. Ja. Also das ist, finde ich gut, weil das ist einfach ein Tyrann, zweifellos, aber er ist halt demokratisch gewählt. Mhm. Und in der Demokratie gibt es Wahlen und da gibt es andere Möglichkeiten, einen Herrscher, der nicht mehr dem Volk, der Volksmeinung entspricht, abzuwählen. Und da sollte eben dieser militärische Putsch kein Mittel sein. Das ist ein Widerspruch in sich in der Demokratie und deswegen habe ich da zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits war es schön, wenn er weg gewesen wäre, weil er einfach wirklich schlimm ist für ganz Europa und für die ganze Welt und überhaupt in Menschenrechtsfragen und so weiter. Aber es ist nicht der Weg, solche Leute wegzuputschen, sondern die muss man halt politisch, demokratisch bekämpfen. Ja, und da gibt es andere Möglichkeiten, auch wenn er die halt massiv einschränkt. Genauso wie ein ungarischer Freund von uns. Genau. Aber das ist Demokratie. Wie gesagt, da passieren Sachen, die eigentlich nicht im Hausverstand sozusagen nicht richtig erscheinen, ja, dass jetzt ein Putsch sozusagen von einem Tyrannen, dass der eigentlich schlecht ist, das kommt uns eigentlich komisch vor, aber es ist aus der Demokratie her einfach so, dass man die Regeln einhalten muss. Mhm. Wenn sie der Staat nicht einhalten, wenn sie die Leute nicht einhalten, dann funktioniert das System nicht. Das ist immer das. Man muss halt sich an die Regeln halten, auch wenn es auch nicht passt.
Das ist so. Manchmal leider, wie du sagst, genau, wie genau das in diesem Fall ist. Auch wenn das vielleicht in der Türkei schon historisch eher so ist, dass Militärputsche immer wieder gegeben hat, auch funktioniert haben. Mhm. Aber wie du richtig sagst, das ist einfach kein legitimes Mittel, um einen Herrscher, wie auch immer man zu ihm steht, abzusetzen.
Genau, und es hat ihm nur genützt jetzt im Moment. Er vielleicht hat das auch selber gemacht, dass diese Theorien gibt es. Und ist nicht ganz abwegig bei einem wie dem Erdogan. Mhm. Aber ja, es hat ihm nur genützt, er wird gestärkt rausgekommen, er hat das Volk hinter sich versammelt, weil er Gegner hat im eigenen Land. Mhm. Er schafft es sich ja immer wieder, jetzt hat er auch das Militär komplett entmachtet dadurch. Das sind Prozesse, die nicht demokratisch sind, aber trotzdem muss man versuchen, das mit demokratischen Mitteln irgendwie in den Griff zu kriegen. Ja. Mhm.
Sollte man. Das heißt, gleich, frei, das sind zwei Prinzipien, und unmittelbar. Das heißt, ich gebe unmittelbar einem Kandidaten die Stimme und wähle nicht nur die ÖVP oder die FPÖ und die wählen, sagen dann, okay, jetzt ist der Kandidat, sondern ich wähle wirklich eine Person quasi in dem Fall. Und diese eine Stimme zählt dann auch unmittelbar für eine andere Person quasi.
Wie? Das aber nicht. Wie?
Diese eine Stimme von mir zählt für eine andere Person auch unmittelbar. Genau. Mhm. Und auch etwas, was wichtig ist und was auch jetzt bei dieser Anfechtung oder bei diesem Urteil dann vom Verfassungsgerichtshof sehr oft angesprochen wurde, ist die geheime Wahl. Mhm. Wo man auch diskutiert hat, wenn zum Beispiel fliegende Wahlkabinen in Altersheime kommen, wie geheim wird diese Wahl, wie frei und geheim, ganz genau, wird diese Wahl dort durchgeführt.
Genau. Also da gibt es auf jeden Fall Manipulationsmöglichkeiten, genauso wie eben bei der Briefwahl.
Natürlich, da kann mir immer jemand zuschauen. Wie soll das jemand kontrollieren?
Ob es überhaupt du ausgefüllt hast.
Nicht? Also kann das irgendjemand für mich unterschreiben.
Dahingehend ist diese Kritik gibt es auch schon länger, seit es eben die Briefwahl gibt. Im Prinzip ist auch die gleiche Diskussion, soll es Wahlcomputer und Online-Abstimmungen, was natürlich fein wäre an sich, wie es auch in der Schweiz zum Beispiel passiert und auch in anderen Ländern.
Estland
zum Beispiel ganz vorne. Aber da gehst du immer mögliche Manipulationen ein, weil du kannst einfach nicht mehr kontrollieren. Du hast keine Chance, außer zu finden, also du gibst ja einen Wahlcomputer ab zum Beispiel. Du kannst aber nicht nachvollziehen, was der dann damit macht. Du drückst einen Knopf, aber was da hinten drinnen passiert, ist eine Blackbox, wie ein Computer halt ist. Und im Normalfall wird das schon richtig weitergeben, was es ist. Aber siehe Amerika, was da alles passieren kann. Das hat auch der CCC, also der Chaos Computer Club in Deutschland, ja wunderbar aufgezeigt, wo diese Diskussion in Deutschland kommen ist. Die wollen einen Wahlcomputer. Die haben einfach einmal ein Schach auf dem Wahlcomputer installiert während der Wahl. Oh. Obwohl das geheißen hat, das ist unmöglich, das ist nur für das gemacht. Aber natürlich, du kannst jedes System hacken und das verändern und manipulieren. Und genau das ist das Problem. Ja. Und da ist eben die Briefwahl schon an einer großen Grenze dabei. Ja. Ich würde sie ja nicht abschaffen, weil das durchaus Wahlbeteiligung bringt. Aber man muss aufpassen, dass es eben nicht zumindest den Geruch erkriegt von Manipulation, was natürlich die FPÖ jetzt probiert. Natürlich genau den Geruch dieser Manipulation immer einzubauen, um einfach auch die Demokratie zu schwächen durch das. Das ist ihr Bedürfnis. Aber es ist eben so ein schmaler Grat, ja. Diese Freiheit und Geheimheit quasi zu erhalten.
Aber eben ein wichtiges Prinzip.
Ganz genau. Ja, das,
logischerweise.
Darauf baut eben alles auf. Ja. Wenn es nicht frei ist und nicht geheim, ja, dann haben wir keine freien Wahlen.
Nein, dann brauche ich nicht mehr wählen gehen.
Ja, also nur zum Schein.
Kann gleich jemand kommen und sagen, die sollen jetzt da rankeln oder schlägern.
Ja, da gibt's,
der stärkste weiteren Präsident.
Ja, das könnte man im Fernsehen übertragen.
ATV wäre da super. Ja.
Ja, gut, das haben sie beim Präsidentenwahlkampf auch schon gemacht. Diese zwei Gespräche war ja im Prinzip nichts anderes. Ja. Das wäre aber interessant geworden, der Alte gegen den Nein.
Sag es nicht.
Nein, sag es nicht.
Gut, das sind also so diese Grundzüge der Demokratie, die auch eben Aristoteles schon so besprochen hat, die auch schon in Griechenland, in Athen, wo diese Demokratie ja schon geherrscht hat, auch so angewandt wurden. Mhm. Und dann hat sich eben das Verständnis von der Demokratie immer verändert natürlich im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende dann eigentlich. Und wir haben jetzt ein modernes Verständnis der Demokratie, wo auch viele Demokraten sagen, ja, es ist halt das geringste Übel, eine Demokratie zu haben. Es ginge sicher besser.
Effizienter vor
allem. Und effizienter, genau. Aber wir haben das jetzt einmal, wir haben noch keine bessere Alternative dazu. Und die Grundzüge hier jetzt in diesem modernen Verständnis einer Herrschaft des Volkes sozusagen, da spielt immer nur natürlich so dieses klassische Verständnis mit freien Wahlen und geheimen Wahlen. Aber dazu kommen jetzt die Grundrechte für alle. Dass zum Beispiel jeder Ausbildung bekommen soll. Dass jeder in einem sicheren sozialen Netz leben soll, diese Grundrechte.
Chancengleichheit auch.
Genau, ja, deshalb. So. Auch die Menschenrechte sind ganz wichtig in einer modernen Demokratie, dass die eingehalten werden. Und da kommt man natürlich in die Diskussion, auch die Türkei sieht sich als Demokratie, wie stark werden aber Menschenrechte dort eingehalten? Ja, gut,
sie haben nicht einmal die Menschenrechtscharta unterschrieben.
Also
eine der wenigen Staaten. Also ist das mit Demokratie in Türkei dahin gesehen schon eigentlich gar nicht mehr richtig. Weil wenn man diese Rechte nicht für sich definiert hat und auch einhält, dann ist man eigentlich ja keine Demokratie. Also es ist schwierig.
Das ist generell, also auch wenn wir schauen, ein Staat, der sogar den Namen, das Wort Demokratie im Namen hatte, die Deutsche Demokratische Republik, war weder demokratisch noch Republik Deutsch, weiß ich. Aber
ja, und das bestreiten wir.
Also nur, weil man sagt, man ist eine Demokratie, ist man nur lang kein.
Ja, meistens ist es, wenn man umso mehr darauf hindeutet, je weniger. Ne?
Also dann fehlt man nochmal irgendwas. Ja, genau. Das, was da dann auch noch wichtig ist, ist auch eben diese Chancengleichheit auch für alle Menschen, egal was mein sozialer Hintergrund, mein familiärer Hintergrund ist, meine Hautfarbe, meine Religion, ich sollte immer die gleiche Chance bekommen.
Und da wird es schon wieder ganz schwammig. Meines Erachtens fast ziemlich jeder Demokratie auf der Welt. Genau diese Gleichheit. Die gibt es wieder in Amerika, wie man sieht. Ja, schwarze-weiße Problem sozusagen, was da auch gerade aufpoppt. Ja. Und genauso in Österreich, Religionsfreiheit, naja, es ist dann doch, es gibt gleiche Religionen, die man auch staatlich nicht ganz abgrenzt, wie im Christentum, wo die Kreuze eben in der Klasse hängen. Ist ein kleines, banales Beispiel, ist mir auch völlig wurscht, wenn es drin hängt. Aber da sieht man die Abgrenzung, genauso Kirchensteuer und solche Geschichten, da sieht man, die Abgrenzung ist nicht da. Also Gleichheit ist schwierig, also das, aber das Ziel der Demokratie ist die Gleichheit, das auf jeden Fall.
Ganz genau, so soll es sein zumindest.
Genau, die Vision,
Jeder Staat oder jeder moderne Staat, der versucht, eine Demokratie zu sein, wird sich natürlich diesen Idealen anpassen oder angleichen wollen. Ja. Wird es meiner Meinung nach, aber gibt es keinen Staat auf der Welt, der so eine ideale Demokratie hat. wird es wahrscheinlich auch nee, nie geben, ideal, weil immer Menschen sind.
Und ja, so ist es. Aber als Vision muss man das so haben und auch darauf hinweisen, wenn man sich wieder weit entfernt von dieser Vision. Und das passiert leider Gottes ist gut in dem Fall, leider weltweit irgendwie geht man Schritt für Schritt weg von dieser Vision, ja, und verliert diese Gleichheit, diese Freiheit leider vollkommen aus den Augen. Ja. Das ist leider ein Problem dieses Jahrhunderts momentan.
Ja, ja, vor allem auch die Freiheit, auch wenn es um Überwachung geht, aller Staatsbürger.
Persönlichkeitsrechte generell, ja. Jeder hat die Freiheit zu tun und anonym zu sein, quasi, ja, diese Sachen auszuleben, und genau das verlieren wir jetzt komplett. Natürlich auch aufgrund der Technologie, die wir gerade haben. Diese Möglichkeiten hat es früher so nicht gegeben. Ja. Mhm. Und das wird jetzt gerade wirklich in eine Richtung gedrängt, die gar nicht schön ist für Demokratie. Ja. Aber wenn Sie glauben, wenn Sie das machen, dass quasi Demokratie dadurch geschützt wird, Sicherheit, ne, das ist Sicherheit und Freiheit stehen sich gegenüber. Es ist immer ein Mittelmaß sozusagen, und momentan gewinnt die Sicherheit. Zumindest das Sicherheitsbedürfnis gewinnt. Die Sicherheit steigt ja eigentlich nicht, sondern es ist ja nur das Bedürfnis nach Sicherheit, wie es in Österreich jetzt auch gerade ist. Die Kriminalität sinkt ja, um 10%, obwohl viel mehr Asylanten und so weiter da sind. Und das Sicherheitsempfinden der Leute ist schlechter, als es jahrzehntelang war. Ja, sie haben alle Angst vor allem, obwohl es eigentlich sicherer ist als jemals zuvor. Mhm. Und da sieht man diesen schmalen Grat. Ja. Wo ist Freiheit und wo beginnt Sicherheit? Und nochmal das Dritte ist eben die Sichtweise der Leute auf das Ganze. Da ist Freiheit, weil es so abstrakt ist, spüren sie es nicht. Sie haben es auch immer gehabt, in unserer Generation, Gott sei Dank. Und deswegen ist es ja kein so großes Gut. Und wenn man es verliert, weiß man es ja gar nicht, erst wenn es noch zu spät ist. Mhm. Und das ist schwierig, ja, genau. Und das sollte eigentlich eine Demokratie immer wieder diese Balance finden. Einmal geht es in die eine Richtung, aber auch hoffentlich wieder in die andere. Das kann man hoffen. Ja.
Und sollte eigentlich auch die Aufgabe sein der Politiker, also der Menschen, die von uns gewählt werden, das ja Politiker sind, eigentlich die Aufgabe sein, dieses Verständnis bei der Bevölkerung, was ist Freiheit, wie sicher sind wir in unserem Land, eigentlich zu bestärken.
Genau. Was würde es bedeuten, wenn man es nicht mehr hat?
Wenn man es nicht hat, derzeit passiert in sehr vielen Demokratien genau das Gegenteil, dass immer mehr Angst geschürt wird, meistens von der rechten Seite.
Ja. Es sind auch so Dynamiken, die dann kommen. Ne? Und es passiert eben so, es passieren Sachen. Ja? Dadurch haben Leute Angst so, und es wird dann von Teilen der Politik auch verstärkt. Das schwappt wieder auf die Leute über, und das schwappt dann aber auch wieder auf die Regierung über. Wie man gerade sieht, da ein Innenminister möchte den Job wirklich nicht haben. Ja, das ist wirklich der beschissenste Job, glaube ich, überhaupt. Selbst wenn man da dieses Verständnis hat, ja, wie rechtfertigst du dann, wenn irgendwas passiert, dass du was nicht gemacht hast aufgrund von Freiheitsrechten? Man ist da wirklich in der Bredouille drin, dieses Mittelmaß zu finden und dann auch zu erklären. Ja. Deswegen wird immer Sicherheit, geht momentan immer vor, weil das kannst du die Leute sagen, ich habe ja was gemacht.
Ja.
Und da geht es nur um das, da geht es nicht um das, wo geht es hin durch das. Und finde ich das gut als Politiker oder nicht, sondern ich muss mich gut verkaufen. Und das kann ich nur, indem dass ich die Sicherheitsmaßnahmen verstärke und damit Freiheit einschränke. Das ist leider dieser Teufelskreis, in dem wir gerade sind.
Und die Frage ist, wann wir aus dem wieder herauskommen.
Ja, das hat man in der Vergangenheit gesehen, wie man da wieder rauskommt. Da schnellt es halt meistens. Ja.
Was dann auch noch wichtig ist in der Demokratie, ist die Pressefreiheit und die Meinungs- und Redefreiheit natürlich auch, wo also wirklich jeder alles sagen kann, ohne dafür angeklagt zu werden. Hat man ja vielleicht in der Jan-Böhmermann-Diskussion gesehen, dass da, obwohl Deutschland sicherlich auch eine sehr moderne Demokratie ist, wo das auch alles hochgehalten wird, mit Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, aber da wurde dann halt aufgrund internationaler Partnerschaften dieser Meinungs- und Pressefreiheit vielleicht nicht ganz.
Ja, es würde einfach aufgrund eines alten, uralten Paragrafens, den sich der Herrscher Erdogan versteift hat, und Frau Merkel hat sich da einfach aufgrund der Konzessionen, die sie eben geben muss, aufgrund der Verträge, einfach untergeordnet. Und das ist natürlich schon sehr problematisch, wenn Satire nicht mehr als Satire gilt, sondern als Staatskränkung sozusagen, dann wird es schlimm. Ja, und da sind wir gerade drin.
Und das sollte eigentlich nicht sein.
Also ganz genau, ja.
Ich sollte nach Wien fahren können, ins Parlament und ein Pamphlet vorlesen dürfen. Mhm, genau. Sollte eigentlich mein Recht sein, genau. Ohne dass mir was passiert.
Genau.
Das ist meine Meinungsfreiheit.
Genau. Und gleiche Kerbe sozusagen schlagt die Diskussion mit Hasspostings. Mhm. Ja, da rechtfertigen sich ja Leute dann die Meinungsfreiheit und so weiter. Und es ist ein schmaler Grat. Wo endet Meinungsfreiheit, wo beginnt Hassposting in dem Fall? Wo muss man quasi die Grenze ziehen? Ja? Und die Anonymer sozusagen, auf Facebook anonym ist auch relativ, aber ja, da sieht man sich zumindest nicht. Da kann ich reinschreien, wo sie will, das tun die Leute. Ist aber eindeutig über die Grenze hinaus. Sobald es da um Aufhetzung geht, sobald es um Gewalt geht, um Androhungen, die da einfach passieren in einer wirklich schlimmen Art und Weise, die niemand auf der Straße machen würde.
So. Na, natürlich
öffentlich,
nicht,
ja, aber im Netz geht es unter Klarnamen. Ja, also das ist wirklich komplett wahnsinnig, was da passiert. Und da eben wieder, jetzt sind sie gerade dabei, diesen schmalen Grat zu finden. Sagen, okay, wann klagen wir da an? Es gibt auch die ersten Prozesse und auch Verurteilungen diesbezüglich. Und das ist schon gar nicht ohne, was da an Urteil rauskommt. Finde ich es richtig, aber man muss immer aufpassen, wo geht es hin? Und wenn man da weiterdenkt, man hat da jetzt Gesetze diesbezüglich gemacht, ein Gesetz zu verschärfen ist immer leichter, als ein neues Gesetz zu schaffen.
Ja.
Sprich, da kommt eine neue Regierung, die ganz andere Richtungen einschlagen will, wiederum, siehe Polen, siehe Ungarn, wie schnell es dann geht. Und dann verschärfen wir einfach diesen Paragraphen, den es schon gibt, und schon haben wir eine Zensur. Also das ist immer ein schmaler Grat. Ja.
Das ist ganz schwierig. Und da ist auch das Wichtige, so wie du es jetzt sagst, man muss auch die Gesetze dann einfach an die neuen Gegebenheiten auch anpassen immer wieder. Das heißt, dieser ganze Prozess in einer Demokratie, gleich wie auch in einer Republik, ist ein Prozess.
Genau.
Das ist ein dynamischer Prozess, wo immer wieder neue Sachen anfangen und die dann geregelt werden müssen.
Die Gesellschaft ändert sich und muss die Demokratie an diese neue Gesellschaftsformen auch anpassen.
Das
hat man die letzten 20 Jahre ein bisschen verpasst, weil Internet gibt es ja schon länger, aber die Politik hat das nie wahrgenommen. Und jetzt, durch die ganzen Geschichten, was jetzt passiert sind die letzten Jahre, sind sie draufgekommen, oder muss man es da einerseits zensieren, ja, muss man es abschalten, der Staat muss die Kontrolle behalten und andererseits genauso diese, wo ist Meinungsfreiheit, wo nimmer, sind ganz neue Diskussionen jetzt, weil einfach neue Technologie, neue Gesellschaftsformen auf einmal da sind.
Ja. Genau, genauso ist es ja auch mit der Homo-Ehe zum Beispiel, Adoption durch Homosexuelle, das hat es immer schon gegeben, Homosexualität, aber wird immer mehr in der Bevölkerung akzeptiert, deshalb muss auch der Gesetzgeber da dann wieder nachziehen. Genau.
Narrativ in der Gesellschaft. Und genauso Frauenrechte, ja, das so lange haben wir es eben noch nicht, ist jetzt mittlerweile schon so tief drinnen, zumindest ein Großteil der Bevölkerung. Aber das ist genauso erkämpft worden, weil sich die Gesellschaft irgendwann eben 60er, 70er irgendwo verändert hat. Und dann hat man diese Paragraphen an die neue Realität anpassen müssen. Und diesen Prozess, der wird ja immer schneller, weil eben die Gesellschaft immer schneller wird. Und da, glaube ich, ist auch ein Punkt, warum die Politik momentan ein bisschen überfordert wirkt in alle Bereiche und auch in allen Ländern, weil eben dieser Prozess so schnell geworden ist. Mhm. Und nur dazu Leute an der Macht sind, die Gesellschaft gar nicht narrisch verstehen, weil sie ein bisschen weit weg sind von der Gesellschaft. Und genau das nutzen dann Populisten aus. Und das sind eben so Dynamiken, die wir jetzt gerade haben seit 10, 15 Jahren, die sich jetzt immer mehr zuspitzen, leider.
Ja, und immer gefährlicher werden.
Ganz genau, ja.
Gut. Was dann bei der Demokratie interessant ist, was ich so bemerkt habe in meinen Recherchen, man geht ja immer davon aus, Demokratie, ein Land, ein Staat ist demokratisch. Mhm. Stimmt so, aber nicht ganz. Mhm. Es kann auch eine Gruppe demokratisch sein. Mhm. Das hat ja vor allem so in der Hippie-Zeit, in den 70er-Jahren, 60er-Jahren, hat es ja ganz viele so Kommunen gegeben, selbstverwaltete Gruppen und so, die auch Demokratie hatten. Mhm. Es gibt es zum Beispiel in Deutschland bei den Piraten, die haben das ja auch als ihr Prinzip, Demokratie, wo wirklich, das ist eine direkte Demokratie, wo jeder über alles dann abstimmt. Wo
die Basisdemokratie über alles geht.
Genau, über alles geht.
Was, aber auch da sieht man, dass es
da sieht man dann am besten die Beschränkungen, oder? Weil die Piraten ein gutes Hoch hatten und sich dann selbst zu Tode demokratisiert haben, quasi.
Und einfach Dynamiken dadurch wiederum möglich geworden sind, weil eben alles basisdemokratisch ist. Da kann alles sehr schnell kippen. Mhm. Und das hat man da gesehen. Da sind auf einmal die falschen, unter Anführungszeichen, Leute in die Partei gegangen, die eher andere Gesinnungen gehabt haben. Und dadurch ist diese schöne Bewegung, die im Prinzip war,
die
wirklich gute Ansichten gehabt hat und Erneuerungswillen und so weiter, einfach gekippt durch das. Ja. Das so sieht man die Gefahr auch von Basisdemokratie, ja, wie schnell dann auf einmal so ein System, das robust sein sollte, eigentlich kippen kann und genau das Gegenteil passiert.
Wird.
Ja.
Und was da auch noch ist, die Demokratie ist unabhängig von der Staatsform. Mhm. Das heißt, es gibt, Österreich ist eine demokratische Republik, Großbritannien ist auch eine Demokratie, aber halt eine demokratische Monarchie.
Genau.
Es gibt ein vererbtes Staatsoberhaupt quasi, die Queen, die noch 500 Jahre regieren wird in Großbritannien und noch zwei EU-Eintritte und Austritte erleben wird wahrscheinlich und sich nicht dazu äußern wird. Das ist auch eine Demokratie Großbritannien. Genauso wie es Österreich ist. Also die Regierungs-, die Staatsform hängt nicht damit zusammen, ob ein Staat demokratisch ist oder nicht.
Also interessant. Diese Trennung, glaube ich, die sieht man so nie.
Beschrieben wurde das von Hans Buchlein, das ist ein Deutscher, der sagt, also Demokratie ist eine Lebensform, wo es darum geht, dass ein gewählter Vertreter quasi oder die Zustimmung vom Volk hat oder auch direkt das Volk Entscheidungen trifft. Um das geht es in der Demokratie. Es gibt Kontrolle.
Genau, das ist ganz wichtig.
Und die Republik, das ist eine Staatsform, wo es also darum geht, dass wir haben eine Regierung mit einem gewählten Staatsoberhaupt.
Ja.
Das ist eine Republik. Demokratie ist mehr die Lebensform. Also das sind so die Unterschiede. Und was man da jetzt vielleicht auch noch sagen soll bei der Demokratie, in der modernen Demokratie ganz wichtig ist die Gewaltenteilung, die Aufteilung in Legislative, Judikative und Exekutive.
Genau.
Vielleicht können wir kurz über die Gewaltenteilung sprechen. Also wie gesagt, es gibt diese drei Gewalten, die wurden das erste Mal von Locke und Montesquieu im 17. und 18. Jahrhundert definiert, also französische Revolution,
Französen,
die das beschrieben haben, diese Gewaltenteilung, um im Staat nicht nur diesen absoluten Monarchen zu haben, den sie ja gehabt haben, mit Louis dem 15., den zum Sonnenkönig, der alles beherrscht hat, der alles an sich gerissen hat, der die Menschen unterdrückt hat. Und als Gegenspiel sozusagen zu dem gibt es dann die Gewaltenteilung, wo diese drei Gewalten unabhängig sind voneinander und einander kontrollieren.
Genau, das ist ein Grundpfeiler jeglicher Demokratie, den wir auch im Begriff sind, aufzulösen. Leider Gottes. Das, ja, man sieht es als kleines Beispiel in Österreich, was jetzt gerade beschlossen ist, worden ist vor kurzem, dass das Bundesheer quasi Aufgaben der Polizei übernimmt, Leute festhalten darf, durchsuchen darf und so weiter. Und das widerspricht vollkommen der Gewaltenteilung. Und es gibt aber eben genau diesen Grund, ja, dass eben Gewalten geteilt gehören, damit du eben, wenn jetzt ein Bürgerkrieg auftritt, ja, und die Polizei auf Seiten der Bürger vielleicht ist, muss immer noch die Möglichkeit des Bundesheers da sein, den Staat zu schützen, aber auch umgekehrt. Ja, auch wenn die Polizei quasi den Staat putscht sozusagen, ja, dann muss immer noch eine andere Seite da sein, die dem entgegenwirkt. Und genauso ist es in der Politik generell, muss sich gegenseitig kontrollieren und darf nicht abhängig voneinander sein. Ja, keine Weisungen und so weiter vergeben. Genau aus dem Grund, dass man es eben nicht aushöhlen kann, dass es nicht geputscht werden kann, dass dann nicht einfach ein System wieder kippen kann. Und genau das lösen wir jetzt aber gerade auf. Sowohl bei uns, wiederum weltweit, weil wir gerade bei den Franzosen waren, die das erfunden haben sozusagen. Ja. Die lösen das ganz brutal jetzt auf, aufgrund natürlich dieser Anschläge. Oh, ja, da lösen wir jetzt komplett jegliche Rechte auf, haben den Notstand, die Opposition fordert einen dauerhaften Notstand, weil es ja dauerhaft gefährlich ist. Na, super, immer. Da hätten wir immer schon was braucht. Ne? Genau da lösen wir das auf. Ja, da hat auf einmal das Militär, wie gesagt, Rechte und auch die Polizei und die Geheimdienste, da waren wir auch beim Staatsschutz schon drauf, bei dieser Gewaltenteilung, dass sich diese Grenzen eben auflösen. Und dann weiß man auf einmal nicht mehr, wo hört das eine auf, das andere fängt an und man hat von Machtballungen sozusagen im Staat, die nicht mehr kontrolliert werden können und auch ein Staatswesen an sich gefährden. Und genau das, um das, glaube ich, geht es in der Gewaltenteilung. Die lösen wir gerade auf, wie gesagt.
Ja, leider. Was in Österreich ja auch noch ist, also wir sind eine demokratische Bundesrepublik. Und dieser Bund ist ganz wichtig. Bei uns vom Gesetz her nicht so. In der gelebten Politik dann schon, das ist also dieser Föderalismus, den wir haben. Was bedeutet Föderalismus? Das bedeutet einfach, dass es eine Zentralregierung gibt, sozusagen, die ist bei uns in Wien, im Parlament, aber in den einzelnen Staaten, Kantonen, Bundesländern, wie es bei uns ist, gibt es dann nur mal eigene Gesetzgebung. Das ist der Föderalismus. In Österreich gibt es den unitären Föderalismus, der eben, wie gesagt, in der Theorie besagt, dass die Zentralregierung eine sehr große Macht hat und die meisten der Gesetze entscheidet und auch ausführt. Und die Bundesländer dann nur mehr wenig Macht haben sozusagen. Gelebt, wissen wir aber alle, dass wenn St. Pölten laut hier ruft und Wien laut hier ruft, doch Entscheidungen manchmal anders gefällt werden, als man denken könnte in einem unitären Föderalismus. Aber okay.
Ja, das ist auch wieder da ein schmaler Grat und ein sich ändernder Prozess. Das war vor 20 Jahren noch ein bisschen anders und hat sich schon so entwickelt. Ne? Da haben sich Machtpositionen verschoben in Richtung Länder. Ja. Und da sieht man aber auch eben, die Gefahr ist, weil einerseits klingt es ja gut, ne, die Länder, die wissen besser, was im Land passiert und die Summe der Länder wird das Beste fürs Land wollen. Die Summe der Optima ist meistens nicht das Gesamtoptimum, ne, das ist auch in der Mathematik so. Da verschieben sich eben Machtpositionen und im Prinzip löst man dann einfach Entscheidungsstrukturen auf. Ja? Man blockiert sich dadurch, wenn bestimmte Positionen zu viel Macht kriegen. Ja? Und genau das haben wir auch in Österreich mittlerweile momentan. Und das ist auch dieser Stillstand, ein Teil dieses Stillstands kommt genau aus dieser Position, aus dem Föderalismus.
Dass immer ein Bundesland sagt, nein, nicht mit
mir. Ja, und uns schreit immer. Ne? Ja.
Meistens die gleichen und die halt am lautesten.
Ja, und die werden auch meistens gehört. Das ist wie im Alltag, wenn man lautsten schreit, dem wäre das erst geholfen.
Ne? Das ist derzeit leider so, ja. Aber halt eben, wir sind eine Bundesrepublik, haben deshalb diesen Föderalismus, das ist auch im Verfassungsgesetz so in der Bundesverfassung so geregelt. Und da gibt es dann, ist es so, also wir haben diese Bundesregierung, mehr oder weniger, und dann nur die ganzen Landesregierungen in jedem der neuen Bundesländer. Die haben eine eigene Verfassung dann auch wieder. Sie haben den Landtag als gewähltes Gremium sozusagen. Und dann eben die Landesregierung und den Landeshauptmann. Landesmonarch auch manchmal
genannt. Kaiser und ja, da
alles Mögliche.
Jedes Bundesland hat da seine Monarchen.
Und regeln tut dann das Land selber nur mehr sehr wenig. Also das ist zum Beispiel das Baurecht oder das Jugendschutzgesetz. Das ist immer Ländersache. Das sind durchaus mal Schulen, teilweise Infrastruktur auch. Und dann gibt es auch noch Sachen, oder ein Veranstaltungsgesetz und Fremdenverkehr, das regelt.
Dass man am Karfreitag nicht tanzen darf.
Ja, genau, solche Sachen ist ein Gesetz in Tirol.
Ja, Tirol nicht mehr, aber gerne Kärnten war es.
War es ein Gesetz, lang, oder?
Ja, in Bayern ist es immer noch so.
Okay.
Zum Beispiel. Aber in Kärnten, glaube ich, ist das bis vor, wenn es nicht immer noch ist, aber bis vor ein paar Jahren, glaube ich, da haben sie es auch geschafft. Aber da darfst du nicht in meinen hohen christlichen Fasttagen und irgendwas, darf man nicht tanzen, Feste veranstalten und so weiter. Da sieht man auch die Trennung zwischen
Kirche und Staat. Ja, natürlich, säkularer Staat ist super. Und manchmal gibt es dann auch Situationen, wo das Land Bundesgesetze umsetzen muss. Das ist zum Beispiel bei Krankenanstalten so. Krankenanstalten, die TILAG in Tirol zum Beispiel, ist ja eine Körperschaft vom Land Tirol, aber muss dann Bundesgesetze umsetzen. Dem Fall zum Beispiel beim Elektrizitätswesen ist so oder auch beim Mutterschutz und Jugendschutz und so. Also das sind zwar Bundesgesetze, aber Exekutive in dem Fall ist dann das Land.
Okay, was natürlich dann wieder schwierig ist. Also das eben, da muss man natürlich diesen Konsens finden mit den Ländern, damit sie es auch umsetzen. Weil die können die Gesetze bekommen und setzen sie einfach nicht wirklich um. Oder setzen die Gesetze um, aber exekutieren es dann wieder nicht. So passiert Politik. Ja? Und das ist eben genau dieses Machtspiel zwischen Länder und Bund und Gesamtwille des Volkes sozusagen und Teilwille deines Bundeslandes. Und diese Schnittmenge ist immer schwer zu erreichen. Ja.
Die Länder können auch eigene Abgaben zum gewissen Teil können sie einfordern quasi. Die meisten Steuern gehen aber an den Bund und werden dann über den
Länderausgleich.
Über den Länderausgleich werden die dann wieder zurückgespielt an die Länder quasi. Genauso passiert es dann im Land mit den Gemeinden, wo die dann wieder was bekommen.
Jetzt einfach vom Land. Mit den Schlüsseln nach unten gebrochen, je nach Einwohnerzahl und gibt es sicher verschiedene Einflüsse quasi in diese Formeln, wie sie es verteilen. Und das verhandeln sie, glaube ich, jetzt dann auch wieder in nächstes Jahr oder so.
Ja.
Sind sie dabei, wieder diesen Ausgleich neu zu verhandeln, quasi wo und wieder aufgezeigt wird, wie viel erstens Bevölkerung ist jetzt in welchem Bundesland und welche Bedürfnisse hat das Bundesland, wo wollen wir quasi mehr Prioritäten drauflegen. Und ja, sowieso wird das neu verhandelt. Und auch da wiederum hat man dieses Konglomerat, dass man einfach nicht auf das Optimum kommt, sondern halt einen Kompromiss eingehen. Und Politik ist Kompromiss. Und das ist oft schwierig zu verstehen für Leute, ja, dass man nicht eben so wie FPÖ das immer fordert, diese einfachen Lösungen durchbringt und Hausverstand sagt, ja, sicher, das muss ja gehen, wenn ich schon an der Macht bin. Na, das ist eben nicht so, du bist halt nie allein so an der Macht, ja, was ja gut ist. Das hätten wir eben gerade Demokratie, aber das macht es eben schwierig und ineffizient. Deswegen sage ich ganz am Anfang gesagt, das ist nicht die effiziente Form einer Herrschaft, ist nicht sicher eine Demokratie, ist aber nicht die stabilste. Ja, das ist halt dieser Kompromiss wieder. Ja.
Und finde ich persönlich die feinste zum drin leben.
Also, ja, ich habe noch nicht anders, nichts anderes probiert, aber glaub, wenn ich nicht gerade Herrscher bin, dann ist
die Demokratie der Beste. Wir schaffen das schon noch.
Ja, so eine Tyrannei, wenn ich
Herrscher bin. Ist okay.
Da hätte ich ein paar zum Tyrannisieren. Ja.
Gut, also das ist der Föderalismus, den es ja nicht nur in Österreich gibt, auch in Deutschland zum Beispiel gibt es den Föderalismus, ja, der aber stark, da stärker ausgeprägt ist, wo die Bundesländer viel mehr Entscheidungsgewalt haben als in Österreich.
Wo das gesamte Bildungssystem an sich im Land angesiedelt ist.
Genau, also da das viel stärker ist. Und natürlich ist auch die Europäische Union ein System, oder verwendet das System des Föderalismus.
Genau, wo auf jede einzelne Rücksicht genommen wird, aber die Linie an sich von oben her vorgeben wird. So soll es zumindest sein, ja.
Gut, jetzt haben wir schon zwei Begriffe erklärt. Demokratisch und Bundes. Genau. Und jetzt die Republik.
Genau.
Wie wir kurz davor schon angeschnitten haben, ist die Republik also eine Staatsform. Kommt aus dem Lateinischen. Also auch da gibt es demokratische Verteilung. Demokratie kommt aus dem Griechischen. Republik aus dem Lateinischen. Respublica für die öffentliche Sache. Auch hier wieder Entschuldigung an alle Lateiner. Ich kann nicht Latein, weiß nicht, wie man die Wörter ausspricht. Hat es also schon im alten Rom gegeben, diese Respublica, die öffentliche Sache, bei der auch öffentlich von Senatoren und so weiter die öffentlichen Angelegenheiten besprochen wurden. So ist es entstanden quasi, hat es dann auch über die Jahrhunderte, Jahrtausende hat sich das immer wieder ein bisschen verändert.
Ja, verflüchtigt und wieder
neu erfunden. Und dann hat es wieder gegeben und jetzt gibt es und vielleicht dann nicht mehr so lange, aber weiß man ja nicht.
Ja.
Und da eben in dieser Republik ist diese Gewaltenteilung, die wir kurz davor schon angesprochen haben, die auch in der Demokratie ein wichtiger Pfeiler ist, ist sie genauso in der Republik.
Genau.
In der Republik geht es eben darum, dass wir eine Regierung haben, mit einem gewählten Oberhaupt, Staatsoberhaupt, in unserem Fall der Bundespräsident. Und dann haben wir eben noch dazu die Legislative, die Gesetze macht, und die Jurikative, die das kontrolliert quasi, die Gesetze. Bei uns ist es so, wir haben in gewissermaßen ein gemischtes System.
Das passt
bei uns, vor allem wenn es um die Kontrolle geht. Wir sagen, die Legislative ist die Gesetzgebung, das ist bei uns das Parlament, Nationalrat und Bundesrat, über den wir dann sprechen. Und da soll die Kontrolle passieren, der Exekutive, der Regierung. Passiert aber nicht immer so, weil ja in der Legislative, im Nationalrat, auch Teile quasi der Regierung sitzen. Nicht die Regierungsmitglieder selber, aber die Parteien, die Regierung stellen. Und kontrollieren damit manchmal die Regierung zu wenig vielleicht. Und dafür gibt es diese zeitliche legislative Kontrolle durch die Opposition. Warum zeitlich? Weil eine Periode vom Nationalrat 5 Jahre dauert und nach 5 Jahren ja wieder jemand anderer in der Opposition sein kann als die 5 Jahre davor.
Genau. Die Kontrolle wird genauso im Prinzip vom Volk gewählt wie die Regierung, beziehungsweise der Nationalrat. Die Regierung wird ja nicht gewählt.
Und wir haben eben, wie gesagt, die Legislative, das ist Nationalrat und Bundesrat oder zum Beispiel der Landtag oder Gemeinderat in einer Gemeinde oder Bundesland dann. Die Exekutive, das ist ja in Österreich vor allem, sagt man oft, Exekutive nur zur Polizei.
Das ist die Exekutive.
Bis man dann das erste Mal politische Bildung hat und lernt, dass Exekutive auch die Regierung ist.
Genau, und das nach 2 Jahren wieder vergessen hat.
Ja, genau. Beziehungsweise der oberste
Exekutor.
Also im Kuckuck. In Österreich ist der, den wir derzeit nicht haben, der Bundespräsident.
Deswegen sind wir führungslos.
Ja.
Wir haben keine Exekutive da. Also
fast.
Von Exekutor.
Die Exekutive wird immer unterteilt in die sogenannte Gubernative. Government, Regierung und die administrative. Genau. Das ist also dann zum Beispiel die ganze Verwaltung, einfach die ganzen Beamten, die Sachen dann auch wieder eben ausführen.
Genau.
Execute auf Englisch ist ja auch ausführen. Genau. Mhm. Legislative kommt übrigens aus dem Lateinischen, das heißt von Lex, das Recht, das Gesetz, und Fähre, tragen.
Aha, okay.
Deshalb.
Also man trägt das Gesetz nach außen.
Aha. Und bei Exekutive, das kommt aus dem Französischen, pouvoir exécutif, das heißt die Macht ausführen. Genau, danke.
Ja, als alter Franzose.
Ja, genau. Und als dritte Macht im Staat dann noch haben wir die Judikative. Jedes Mal. Das kommt von Judicare, Rechtsprechen aus dem Lateinischen. Aha. Und das sind eben die ganzen unabhängigen Gerichte, egal ob das jetzt ein Landesgericht ist, Bezirksgericht,
Verwaltungsgerichtshof.
Genau. Das sind die ganzen unabhängigen Instanzen, die eben Exekutive und Legislative auch kontrollieren sollten. Genau.
Auch Rechnungshof wird vermutlich da reinfallen.
Wird auch da reinfallen, glaube ich, ja. Ganz genau. Das sind also diese drei Säulen in einer Republik, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind. Ja, vor allem die Kontrolle unter diesen drei Organen.
Und auch eigentlich die Trennung dieser drei.
Genau.
Die aber auch wiederum in Österreich nicht ganz sauber ist. Ja, also einfach auch Mischform, das ist einfach österreichisch. Wo eben im Prinzip die Exekutive, wo die Regierung ist, und die Legislative irgendwo gemischt ist. Durch die Problematik, wie du das vorher schon gesagt hast. Das ist einfach die Mischform. Ja.
Das ist halt österreichisch. Natürlich. Für das sind wir berühmt. Gut, wir wollen jetzt nur ein bisschen auf die Legislative näher eingehen. Das ist das Parlament. Das Parlament selber ist nur ein Gebäude.
Ja, und das ist baufällig.
Ja, aber sonst schön.
Schön, wunderschön.
Ja. Und jetzt schaffen sie es ja dann endlich, das umzubauen. Jawohl. Parlament ist also das Gebäude, das gibt es ja nicht nur bei uns. Und das gibt es schon sehr lange. 1239 ist erstmals dieses Wort Parlament im Englischen, das war Engländer Matthew Paris von St. Albans. Der hat das erste Mal schon erwähnt. Für eben einen Ort, an dem Menschen mit Verantwortung zusammenkommen und um über bestimmte Themen zu diskutieren und dann Entscheidungen zu fällen. Also, dass das so lange schon gibt, diese Tradition auch und dieses Wort hat mich sehr erstaunt, muss ich sagen. Und bei uns ist das eben ein sehr schönes Gebäude, sehr baufällig, das vielleicht auch ein bisschen für den Zustand unserer Demokratie spricht derzeit. Und in diesem Parlament, in diesem Gebäude, sind eben der Nationalrat und der Bundesrat angesiedelt quasi, wirklich als Orte, wo dann Menschen sitzen, die im Nationalrat und im Bundesrat sitzen und arbeiten. Und dann gibt es da auch noch die Bundesversammlung.
Genau.
Das ist der schönste Ort im Parlament. Du warst da schon, glaube ich. Gell? Da haben sie mich noch nie hinlassen. Die Bundesversammlung ist der Zusammenschluss aus Nationalrat und Bundesrat. Und vielleicht erklären wir ganz kurz nochmal diese, ganz kurz, ist immer gut bei uns zwei, diese zwei oder drei Institutionen dann.
Einfach mal, man hört immer davon, aber man weiß ja nicht, wofür sind sie denn zuständig.
Was tun die so? Den Nationalrat, das ist eigentlich so das Bekannteste. Und oft, wenn man sagt, ja, das haben die beschlossen im Parlament, geht es um den Nationalrat in Wahrheit. Also es ist ein Ort, das ist das hässlichste, das hässlichste Sitzungsort im Parlament, der aber jetzt auch stark saniert wird, Gott sei Dank. Und in diesem Nationalrat sitzen direkt von uns gewählte Vertreter.
Genau.
Das sind 183.
Genau.
Kann man sagen, ist eine beliebig verwendete Zahl.
Ja,
aber
das ist ganz beliebig, ist sie eben nicht. Und ich meine, auch da gibt es ja die Diskussionen, der Staat ist so teuer und dementsprechend sollte man ja weniger Nationalratsabgeordnete haben. Die Problematik, was da eben drin liegt, ist, dass der Nationalrat ja ein Querschnitt sein sollte über die gesamte Bevölkerung. Und diesen Querschnitt kann ich eigentlich nur erreichen ab einer bestimmten Größe. Naja, ob man jetzt 150 macht oder 180, weil das kann man ja vielleicht streiten. Aber das ist, was ich bei 30, 40 Nationalratsabgeordneten einfach kein Querschnitt mehr sein kann, über West nach Ost und Süd nach Nord und so weiter, ist klar. Also das gibt da einfach schon Grenzen, die Demokratie gefährdend sind, wenn man da zu weit runter geht. Ja. Natürlich zu hoch bringt nichts, ja, aber eben niedriger ist gefährlich, ja, weil dann hast du wiederum Eliten drin sitzen, ja. hast eben so Technokratie-Geschichten, die dann passieren werden. Einfach ja, Dynamiken in der Demokratie, wo das Volk nicht mehr hinter diesem Nationalrat stehen kann, weil sie sich nicht mehr vertreten fühlen. Mhm. Und das ist sehr, sehr gefährlich für Demokratie dann. Ne? Und genau deswegen ist 183, da hat sich schon wer mal was dabei gedacht.
Ich glaube auch,
ja. 10 rauf, runter, aber das spielt ja keine Rolle. Also die Gehälter, da zahlen wir uns hoffentlich schon noch, wenn wir alle Banken dreimal retten müssen und so weiter. Geht sich ja das aus. Und das sind halt Kosten für Demokratie. Ja, das ist halt so, es kostet halt was. Ja.
Die Aufgabe vom Nationalrat ist eben die Kontrolle von der Regierung. Mhm. Legislative kontrolliert Exekutive. Genau. Ist aber, wie wir schon gesagt haben, eher eine zeitliche Kontrolle durch die Opposition.
Genau, weil sich die eigenen Leute ja nicht wehtun,
genau.
Weil es gleiche Parteien sind.
Weil es eben so funktioniert, wir haben eine Nationalratswahl, dann kommen da 183 Leute in den Nationalrat mit unterschiedlichen Stimmenstärken der Parteien. Mhm. Die dann in den Nationalrat kommen und gelebt ist dann bei uns so, dass der Bundespräsident den Auftrag erteilt an die stimmenstärkste Partei.
Meistens.
Gibt Ausnahmen. Eine sogenannte Koalition zu gestalten, wo dann die stimmenstärkste Partei zur nächsten Partei, stimmenstärksten Partei normalerweise geht und sagt, möchtest du gerne mit mir eine Koalition bilden? Und wir wüssten, was wir da gemeinsam haben.
Und wissen auch schon, wie die Posten verteilt werden.
Ja, genau. Und wer wo was wird und wessen Schwager,
wer Aktionschef wird. Und so,
ja, das besprechen die dann. Manchmal gehen sie dann auch in der Küche und dann wird der Vorsitzende der dritten Partei Bundeskanzler. Das gibt es auch bei uns.
Soll es geben.
Soll es geben, eventuell. So.
Das.
Und die, also dann besprechen die Parteien das und dann sagen sie irgendwann, ja, passt, super, cool, machen wir Koalitionsvertrag, alles gut. Und die bilden dann die Regierung. Genau. Die Regierungsmitglieder, das sind Minister, das sind unter Bundeskanzler und Vizekanzler, die sind dann eben Teil der Exekutive.
Genau.
Kommen aber aus dem Nationalrat quasi. Die werden dazu bestimmt, von den einzelnen Parteien die Regierung dann zu bilden.
Genau, und deswegen auch nicht gewählt.
Sind also nicht gewählt. Sie bestimmt, sind schon gewählt als in den Nationalrat, aber wir haben nicht dazu geschrieben, der sollte mal Kanzler werden.
Nein, das habe ich sicher nicht gemacht.
Vor allem beim Herrn Karren jetzt, ist schwierig.
Ja,
ich habe gar nicht mehr gewählt.
Mittlerweile okay, aber alles davor, sei es voll im Schüssel und danach ist nichts gescheites.
Eher jetzt nicht so unsere Regierungsvertreter. Aber wir haben
kann man es auch nicht recht machen. Wir sind Querulanten.
Aber wir haben ja eben die Möglichkeit, den Nationalrat zu wählen. Und diese Institutionen, quasi Nationalrat und danach den Bundesrat, Bundesversammlung, den gibt es schon seit 1918. Mhm. 1920 haben wir dann unsere Verfassung geschrieben. Mhm. Also nicht alle gemeinsam, sondern ein Mann hat das geschrieben quasi, die Verfassung. Und die gilt bis heute. Zur Unterbrechung gegeben natürlich, also im Ständestaat und dann unter den Nazis. Aber seit 1945 haben wir wieder die Verfassung, seit 1920, die das auch eben alles regelt mit den ganzen Organen und so weiter und wie die Gesetzgebung und so funktioniert. Okay, das ist der Nationalrat. Die Koalitionen dann immer, also die dann immer für das abstimmen, ganz brav, Hand nach oben.
Das ist auch für mich. Dieser Ausdruck kann zu komischen Auslegungen.
Also, ja.
Hand nach oben. Aber,
mit einem Handzeichen. Wie sagt sie immer, die Frau Boris, mit einem eindeutigen Zeichen.
Genau, ja. Da kann man auch Juhu schreiben.
Stimmen dann also immer die Mitglieder der Koalitionsparteien quasi für die Gesetzesvorschläge der Regierung und die Opposition, die ja so die Kontrolle hat, die stimmt dagegen.
Das ist meistens so. Ja, also die Grünen, die sind hier und da so und stimmen tatsächlich auch mit der Regierung, wenn sie es für nicht so blöd
für gut halten. Was da wichtig zu erwähnen ist, also im Nationalrat sitzen ja nicht 183 Monaden, die nichts mit den anderen zu tun haben.
Kann man morgen oft.
Manchmal schon. Sondern die bilden sogenannte Clubs.
Genau, ja.
Die entsprechen derzeit in der gelebten Politik im Nationalrat den Parteien. Muss nicht so sein. Es gibt zum Beispiel auch vier, die haben gar keinen Club. Die sind arm und alleine und haben keinen Sekretär und kein gar nichts und kein Büro und sind echt arm. Nur Gehalt, aber die anderen, die gehören, das sind dann immer, also da gibt es den SPÖ-Club und den ÖVP-Club. Und da ist die Verteilung auch so im Nationalrat derzeit, dass die SPÖ 52 Sitze hat, also der SPÖ-Club, 50 die ÖVP, die FPÖ 38, die Grünen 24, die Neos 9, das Team Stronach 6.
Das variiert
die und die, das je nachdem, wie viele die ÖVP wieder abgekauft hat. Und das Team Stronach hat da ein Problem, dass ein Club mit eben Büros, mit Angestellten, mit Förderungen, erst mit 5 Personen, also mit 5 Abgeordneten kann man einen Club gründen. Wenn denen jetzt so 2 abspringen, dann sind sie kein Club mehr und dann wird das Leben für sie nur viel schwieriger.
Dann müssen sie gar Clubförderung und Druck zahlen. Und
so. Genau, also das ist dann wirklich
es gibt, gibt's
so wahrscheinlich dann nicht mehr, nach der nächsten Wahl
eh nicht mehr. Er tut nichts mehr, er hat ja nur noch Visionen und
ja.
sollte sich auch behandeln lassen. Aber ja, die gibt es dann eh nicht mehr. Aber ja, das schauen wir mal, vielleicht kann, das kommt vielleicht noch, weil die ÖVP nimmt ja jeden.
Ja, die, nimmt, ja, die sind
die
ja
FPÖ nicht so. Die ist ja auch nicht so zimperlich.
Der Stronach
der Herr Lugar bietet sich ja ziemlich
an. Ja, ist schon sehr also, irgendwie, oder? Der will da gerne hin zu dem Blauen.
Da war er noch nicht, glaube ich.
War nein, war überall,
aber da war er nicht. Muss ich hin.
Und das vielleicht da kurz jetzt, weil du sagst, Herr Lugar, es gibt also keine Qualifikationen, um in den Nationalrat gewählt zu werden. Man muss, also das passive Wahlrecht, das heißt, man muss unbescholten sein, man muss 18 sein, man muss Staatsbürger sein.
Ja, und intelligent.
Ja, aber sonst gibt es nichts. Also gibt da alle möglichen Menschen.
Ja, für den Führerschein musst du eine Prüfung machen.
Ja, für das nicht. Das ist nicht, wie Eltern sein.
Ja, Querschnitt.
Ja.
Ja, fein.
Da gibt es Dumme und Kluge und Schöne.
Ich glaube, im Laufe dieses Podcast verliere ich ein bisschen Demokratie. Also, nicht. Liebe so, aber wenn man so drüber nachdenkt.
Gut, also das ist so der Nationalrat, die Legislative.
Ja.
Und dieser Nationalrat, ah ja genau, falls jemand von euch vorhat, Nationalratsabgeordneter zu werden, das ist sicher ganz toll, man verdient höchstens 8.686,30 Euro. Das ist so brutto, das ist die Höchstgrenze. Es gibt ja seit ein paar Jahren auch dieses Transparenzgesetz, wo alle Nationalratsabgeordneten, Bundesratsabgeordneten, Landtagsabgeordnete, EU-Parlamentarier und so weiter offenlegen müssen, wie viele Nebeneinkünfte sie nur haben.
Wissen sollen. Auch wieder schön schwammig, für ein Gesetz für sich quasi schön geschrieben. Ja, also da gibt es auch Grenzen, die man nicht die man nicht angeben muss, die liegt irgendwo bei 1.000 Euro,
10.000
sogar.
Genau ist die Regelung.
Ja, da kann man ja mal als Förderung und Anführungszeichen splitten, da hat man halt dreimal 9.999 und schon ist man weg. Das gibt's, ist auch schon vor kurzem mal aufgeflogen.
Bei uns in Tirol war das mit dem Landtagsabgeordneten, der nicht gewusst hat, dass er seine Nebeneinkünfte angeben muss.
Ja,
das er hat gedacht, die sind zu wenig. Das hat ihm keiner gesagt.
Ja, ja, und da ist er jetzt irgendwie wieder freigekommen.
Ja, da war keine Verurteilung.
Naja, ist nicht einmal angeklagt worden. So. Der Staatsanwaltschaft hat das dann nicht aufgenommen.
Das,
ja, nein, sicher. Das ist auch diese Abgrenzung zwischen Exekutive und Legislative.
Egal. Ja, ja. Ja, das ist also im Nationalrat. Dann muss ja dieser Nationalrat auch von irgendjemandem kontrolliert werden. Und das macht der Bundesrat. Beim Bundesrat gibt es ganz oft die Diskussion, und auch ich muss sagen, manchmal habe ich mich mit dem Gedanken anfreunden können, den Bundesrat abzuschaffen.
Ja, genau.
Ist aber demokratiepolitisch schwierig, aufgrund dieser Checks and Balances, die wir eben haben wollen. Der Bundesrat, den wählen wir nicht. Die haben viel einen schöneren Sitzungssaal als der Nationalrat. Es sind auch viel weniger, das sind nur 61, aber die werden nicht gewählt.
Ja, also über Bande sozusagen werden sie gewählt, weil sie ja über die Landtagswahlen gewählt werden, und dann aber nochmal weitergereicht, also das Abstraktionsebene höher sozusagen nochmal, und dient im Prinzip hauptsächlich zur Kontrolle des Nationalrates und auch des Bundespräsidenten. Nein, das ist
die Bundesversammlung.
Ja, bin ich schon zweit, Entschuldigung.
Und in diesem Bundesrat eben sitzen 61 Personen, die sind aus den Landtagen, kommen die eben, die werden entsandt vom Landtag, wo dann jemand anderer in den Landtag nachrückt quasi. Aufgeteilt ist das Ganze eben nach den Stimmverhältnissen in den neuen Landtagen, die es gibt in Österreich, und nach der Einwohnerzahl der Bundesländer. Also der Bundesrat, wie es ja schon sagt, ist die Vertretung der Länder in der Legislative. Und da ist so, also Wien, und sind der meisten Bundesratsmitglieder, weil es am meisten ein, oder es geht um die Stimmberechtigten. Es geht nicht nur um die Einwohner, sondern Stimmberechtigten. Und Burgenland am wenigsten.
Genau, ja.
Da ist es halt
lustig. Aber unabhängig von der Regierung im Land
sozusagen. Das ist egal.
Das ist wirklich die Verteilung der Wahl im Land. so wird es geschickt. Also nicht verwechseln, wenn man quasi einen Landeshauptmann stellt, hat das auf den Bundesrat keinen Einfluss, bis auf das, dass man wahrscheinlich am meisten Stimmen gehabt hat. Aber jetzt nicht wirklich, dass der sagt, ich schicke D&D von meiner Partei und sie ist niemand, sondern es ist wirklich Aufteilung aufgrund des Ergebnisses. Okay, ja, das beruhigt.
Das ist ja so verteilt und da ist jetzt aufgrund der Stärke der ÖVP in den Ländern, anders wie auf Bundesebene, hat also hier die Mehrheit die ÖVP mit 22 Sitzen, 20 hat die SPÖ, die FPÖ hat 13, die Grünen haben 4 und 2 sind ohne Fraktion. Im Nationalrat, da gibt es einen gewählten Präsidenten. Da gibt es sogar 3 gewählte Präsidenten, die von den 3 stimmenstärksten Clubs kommen. Ja. Das ist die Frau Bures, der Kopf und der Herr Hofer derzeit, der jetzt auch Bundespräsident spielen darf, obwohl er nicht gewählt wurde. Im Bundesrat wechselt die Präsidentschaft, weil es in Österreich so ist, ähnlich wie in der EU. Da hat alle 6 Monate hat ein Bundesland den Vorsitz über alle anderen Bundesländer, quasi derzeit die Steiermark. Und jetzt hat auch der Bundesrat einen steirischen Präsidenten derzeit.
Nein, das ist ja nicht.
Das ist bei der Landeshauptmannkonferenz, sondern im Bundesrat ist jetzt gerade ein Steirer der Chef.
Den kennt man
nicht. Man kennt sowieso keinen einzigen Bundesrat, das ist schon egal. Und dann wird es halt ans nächste Bundesland mit 1. Jänner wieder übergeben und dann ist der Präsident aus diesem. Das ist ja immer, wenn man beim Parlament vorbeigeht, sieht man also die europäische Fahne, die österreichische Fahne und dann die Fahne eines Bundeslandes, derzeit die Steiermark, weil die Steiermark derzeit gerade diesen Bundesländer Vorsitz hat.
Cool, das habe ich nicht gewusst.
Das ist also im Bundesrat, wenn man sagt, es geht eben nach Bevölkerung, wie die Stimmen verteilt werden und dann nach Landtagsstimmen, wird alle 10 Jahre wird also die Bevölkerung neu ermittelt und dann kann es auch sein, dass sich der Bundesrat jetzt vielleicht nur mal verändert um 1-2 Stimmen pro Bundesland. Genau. Und daraus ergibt sich, nachdem der Bundesrat nicht direkt gewählt wird, dieser Bundesrat in der Zweiten Republik, der hat seit 1945 eine Legislaturperiode quasi. Weil schon die Menschen wechseln, aber nicht die Legislaturperiode von dem. Nur der Nationalrat, der wird alle 5 Jahre direkt gewählt, nicht der Bundesrat. Also der hat durchgehend jetzt eine Periode quasi. Okay. Eine sehr lange. Das ist der Bundesrat. Und dann, und die kontrollieren eben die Gesetze vom Nationalrat. Und dann gibt es eben.
Nicht nur kontrollieren, sondern sie müssen zustimmen.
Sie müssen zustimmen, genau. Und dann gibt es eben nur die Bundesversammlung. Und das sind die 2 zusammen, Nationalrat und Bundesrat. Genau. Die sitzen dann im allerschönsten Saal eben, im Bundesversammlungssaal. Und die beschäftigen sich hauptsächlich mit dem Bundespräsidenten. Da geht es darum, soll man Abstimmung machen, dass er abgesetzt wird, weil er blöder Arsch ist und wir wollen ihn nicht mehr. Also der Nationalrat macht dann den Vorschlag, Bundesversammlung stimmt ab, ob er strafrechtlich verfolgt werden soll. Ja,
Immunität genommen.
Genau, also das ist alles da in dieser.
Sind jetzt gerade arbeitslos,
so gesehen. Die Bundesversammlung, sie hätten eine kleine Aufgabe, die sie jetzt ausführen könnten, das war das Kriegsrecht zu verhängen, aber ist jetzt, wünschen wir uns jetzt nicht. Also wir wünschen uns jetzt einmal, dass die jetzt arbeitslos sind.
Okay.
Ja. Ihr letzter Akt der Bundesversammlung war jetzt die Verabschiedung von Heinz Fischer.
Das hat man im Fernsehen gesehen, wo also sie alle da gesitzt sind, ziemlich reingezwängt.
Ja.
So,
ja, genau. Ja,
früher waren die Leute kleiner und dünner, wo sie gebaut haben.
Und das macht die haben dann auch oft, manchmal gibt es so Ehrenversammlungen, wenn irgendwas Wichtiges passiert oder wo zum Beispiel ein EU-Beitritt war, dann haben sie sich da alle getroffen und haben gefeiert miteinander.
Das darf man halt immer
haben. Nein, ja, oder eben zur Angelobung des Bundespräsidenten trifft man sich da zur Verabschiedung danach wieder.
Aber da sieht man dann eben genau diesen Kreislauf der Kontrolle zwischen den einzelnen Instanzen, zwischen einzelnen Legislaturinstanzen dann auch wieder und Exekutivinstanzen, die sich eben gegenseitig kontrollieren, wo eben der Bundesrat den Nationalrat kontrolliert, der Bundespräsident irgendwo die Regierung, die Nationalversammlung, den Bundespräsidenten wiederum und
die Jurikative,
genau.
Judikative.
Jura, das ist dann die Dinosaurier und so. Eine Judikative, die Gerichte, Gerichtshofgeschichten, wie wir es auch jetzt gut gesehen haben, kontrolliert dann wiederum im Prinzip alle. Ja, und das scheint ein bisschen, also mit viel Overhead, wie man schon sagt, in der Wirtschaft, also was einfach nur viel Geld kostet und wenig bringt. Ja. Aber das sind einfach Kontrollprozesse, die man braucht, die man auch in der Vergangenheit gelernt hat, dass man sie braucht. Siehe Nationalsozialismus, vor allem, wie man, wenn man das ein bisschen in Deutschland betrachtet, wie sind die Nazis an die Macht gekommen? Die haben einfach Lücken in der Demokratie ausgenutzt, indem dass sie immer wieder neue Wahlen vom Zaun gebrochen haben und so lange wählen haben lassen, bis sie an der Macht waren. Das geht halt nicht mehr. Also in Deutschland zumindest, in Österreich glaube ich auch nicht, aber in Deutschland auf jeden Fall nicht mehr. Das haben sie danach eben geändert, in der neuen Verfassung, was sie haben, heißt zwar ein bisschen anders, aber da haben sie eben diese Möglichkeit rausgeschrieben. Und diese Möglichkeit, diese noch immer wieder neue Wahlen zu haben, ja, die ist in der Urdemokratie in Griechenland drin gestanden. Da hat man gesagt, bis zu diesem Zeitpunkt sind sie auf Basis dieser griechischen quasi Vorlage der Demokratie, haben sie auf dies aufgebaut, haben auch die Fehler mitgenommen. Ja. Und das ist immer irgendwann ausgenutzt worden. Und so, glaube ich, ist es generell in der Geschichte immer wieder zu Fehlern sind aufgekommen. Mhm. Ja, da ist nicht vollständig, so ein System, ist noch geschlossen worden. Ja. Und aufgrund dessen sind immer diese neuen Instanzen dazugekommen, die sich gegenseitig kontrollieren, die sich abwählen können, aber auch nur bestimmte Mehrheiten und so weiter. Das ist ein austariertes System wieder, aufgrund der Vergangenheit, dadurch auch ein bisschen ineffizient natürlich, weil es gewachsen ist. Ja, jedes System, das man nicht neu baut, ist ein bisschen ineffizient. Aber das hat Gründe. Es gibt immer Gründe, wieso es Sachen gibt und dann eben so schnelle Forderungen, wie eben jetzt da mal einen Bundespräsidenten abschaffen oder ändern einmal schnell seine Rechte, was er hat, und Pflichten. Genauso, jetzt machen wir den Bundesrat, schaffen wir ab. Das so einfach ist es eben nicht, weil da reißt man ein Zahnrad aus einer Maschine raus und meistens schnellt es dann.
Ist so.
Ja, und deswegen ist es wiederum, da sind wir wieder bei Populisten, die eben das alles nicht so betrachten, sondern einfach einmal schnell was reinhauen. Und Leute, die sich eben nicht so auskennen, nicht so tief drin sind, weswegen wir auch diesen Podcast jetzt gerade machen, damit das ein bisschen besser wird. Ja, die Leute sehen das als logisch an. Ja, das stimmt, das braucht ja kein Mensch, den Bundesrat braucht ja kein Mensch. Ist so.
Kostet nur viel Geld.
Genau, es sind ein paar Sesselfurzer drauf und mehr nicht. Aber so einfach ist es eben nie. Ja, und genau das, wie gesagt, das ist der Sinn, warum wir heute wieder da sitzen und euch schon über eine Stunde davon labern. dass einfach da ein gewisses Verständnis da ist von politischen Prozessen und was ist Demokratie und so. Ja, das ist genau der Sinn der Sache. Und so einfach ist alles nicht. Die Welt ist nicht einfach.
Ja. Nein, nicht so, wie Populisten meinen.
Genau, die braune Brille, die ändert das ganze bisschen, aber ja.
Genau. So ist das. So funktioniert es in Österreich. Abschließend kann man nur sagen, dass die Welt demokratischer wird. Es gibt immer mehr Demokratien. Es gibt da zwei Arten, wie eine Demokratie in ein Land kommt. Es kann also sein, wie in der Französischen Revolution zum Beispiel. Die sind aufgestanden, haben gekämpft für Liberté, Egalité und Fraternité und haben dann die Demokratie eingeführt.
Genau.
Es geht aber auch wie in Österreich, wo nach 1945 die Alliierten zu uns gekommen sind, uns befreit haben und gesagt haben, so Leute, jetzt tut es wieder normal sein und nicht mehr Nazis sein und jetzt lebt es wieder Demokratie. Und dann haben wir eben mit der Verfassung von 1920, die haben wir dann eben wieder aktiviert und haben wieder zu einer Demokratie, Gott sei Dank, zurückgefunden.
Genau, ja. Wo ich interessant finde, die Verfassung ist ja eben 1920, 1918 bis 1920 geschrieben worden und eingeführt worden, dass das nach 1945 quasi das nicht nochmal überarbeitet worden ist, so wie es die Deutschen eben gemacht haben.
Ja.
Die haben das massiv gemacht, weil sie eben gesehen haben, da gibt es Fehler drin. Und die Formulierungen sind falsch und dann nicht mehr ans Aktuelle angepasst. So. Und Österreich hat das nicht gemacht.
Nein.
Wie wundert es jetzt nicht?
Wundert mich nicht.
Gar nicht, weil es läuft ja, lassen wir es laufen, System, Running System. Ne? Aber da sind definitiv Sachen drinnen, die du jetzt im Laufenden, wie man es gerade sieht, weil man die Mehrheiten ja gar nicht kriegt, ganz, ganz schwer nur. Und solche Sachen im Nachhinein zu ändern, ist ja immer sehr schwierig. Ist ja der Sinn der Sache, dass auf Verfassung nicht leicht zu verändern ist. Aber man hat es eben damals nicht an neue Bedürfnisse angepasst und deswegen glaube ich sehr wohl, ich bin kein Verfassungsjurist, aber wir werden uns auch mit der Verfassung noch eingehender beschäftigen und euch dann ein bisschen mitteilen, worum es dann geht. Aber aus meiner Sicht schlummern da durchaus Sachen aufgrund der Formulierungen, sehr schwammige Formulierungen oft, wie wir auch beim Bundespräsidentenwahl, glaube ich, beim ersten Podcast ein bisschen aufgezeigt haben. Und beim Staatsschutzgesetz, vor allem da haben wir es gesehen, genau wie Gesetze geschrieben sind und auch Verfassungsgesetze, dass das sehr, sehr schwammig ist, dass das nicht mehr zeitgemäße Sprache ist und so. Also da sind viele Sachen drinnen, die durchaus von einer Partei ausgenutzt werden können. Mhm. Zum Gegenteil. Ja, wiederum, das haben wir wieder bei Ungarn und Polen. Das geht oft schnell und deswegen wäre eigentlich so eine Reform, Verfassungsreform, einmal das richtig anzugehen, das mal auszumischen und eine neue Sache zu erschaffen, mhm, und nicht alte Sachen anzupassen, wäre eigentlich an der Zeit. Aber das, liebe Leute, das werden wir nicht mehr erleben,
vermute ich mal. Dass in Österreich jemand den Mut und auch die Stärke dazu hat, so eine Verfassungsreform. Ja, das, und man spricht, also ich bin jetzt 30 Jahre, seit ich auf der Welt bin, spricht man schon über Verfassungsreformen, aber ja.
Ja, das werden wir
nicht. Das wird eher wird es nichts mehr, glaube ich.
Das ist ja kein Problem.
Gut.
Ja, damit haben wir euch wieder ein bisschen Infos gegeben. Hoffentlich hat es euch gefallen soweit. Feedback jederzeit.
Ja, bitte. Ja,
jederzeit. Und tragt die Infos weiter. Empfehlt uns weiter. Und ja, dann hören wir uns demnächst wieder.
Ja.
Welchem Thema überlegen wir uns noch? Vielleicht geht es da jetzt weiter in Richtung Demokratie bzw. Verfassung oder so. Vielleicht machen wir einmal ein allgemeinpolitisches, was gerade so los ist in der Welt, weil es gerade ziemlich schnell überall.
Ja.
Vielleicht machen wir das. Ja, vielleicht könnt ihr uns Anregungen geben, was hören wollt.
Melden.
Jederzeit. Und die Mannerschnitten auf die warten immer noch. Na gut, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke, Theresa.
Danke, Alex. Danke, liebe Zuhörer, fürs Zuhören, wenn ihr bis jetzt ausgehalten habt.
Ja, wenn man nicht brav, 1/4, das geht.
Das geht.
Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.